Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit dem dritten Auszug aus dem Roman In einem Zug von Daniel Glattauer, gelesen von Christian Berkel, der zusammen mit seiner Frau Andrea Sawatzki schon Glattauers bekannten E-Mail-Roman Gut gegen Nordwind eingelesen hat. Zwei Fremde, ein Mann und eine Frau in einem Zugabteil auf dem Weg von Wien nach München. Die Kapitel des Buchs sind mit den Namen der Bahnhöfe überschrieben. Jetzt hat der Zug die Station Linz passiert. Der erfolgsverwöhnte Autor, der aber seit vielen Jahren kein Buch mehr veröffentlicht hat, hat sich in eine Unterhaltung mit der ihm unbekannten Frau einspinnen lassen. Worüber? Die Liebe natürlich und über das Schreiben über die Liebe, sein Thema, das ihn berühmt und wohlhabend gemacht hat. Aber dann fragt sie ihn plötzlich nach etwas Persönlichem. Zwar ist ihm das gar nicht recht, aber er gibt preis, dass er seit vielen Jahren glücklich verheiratet ist. Und es bleibt ihm nur noch die Rückfrage. Und sie?
Was Beziehungen betrifft, bin ich tatsächlich ein hoffnungsloser Fall, sagt sie. Lächeln 3. Inwiefern? Mit mir hält es keiner aus. Lächeln 3. Immer wenn es ernst wird, hört sich der Spaß für mich auf. Kluger Satz. Kein Lächeln. Ich bin einfach nicht fähig zur dauerhaften Bindung. Lächeln 3. Der Satz ist mir übrigens sattsam bekannt von meiner Tochter. Sie verkündet ihn in Monatsabständen seit sicher 10 Jahren. Mittlerweile ist sie über 30 und fast schon erwachsen. Bei ihr schwingt noch immer die pure Lebensfreude mit, wenn sie stolz vom aktuellen Anlass für ihre vermeintliche Bindungsunfähigkeit berichtet. Sie hat da nämlich gerade wieder jemand Neuen kennengelernt. Von meiner Frau schräg gegenüber, die mir eigentlich einmal ihren Namen verraten könnte, erfahre ich zwischen Marchtränk und Wels, sie hat es wirklich probiert. Sie hat immer wieder neue Anläufe genommen. Ihr Rekord steht bei 4 Jahren. Immerhin, sage ich. Das war eine Fernbeziehung, nur deshalb, erwidert sie. Er war Gourmetkoch in Köln, nichts gegen Köln, aber hier schmecke ich einen leichten Widerspruch, eine gewisse Schizophrenie heraus. Das Schöne mit ihm war, abgesehen von den 5-Gänge-Menüs plus Wein und Bettbegleitung, stets der Übergang von der Ferne in die Nähe. In der Gegenrichtung, von der Nähe in die Ferne, feierten sie dann jeweils ihre wiedergewonnene Freiheit. Eine Weile genoss sie die in den Zwischenzeiträumen aufkeimende Sehnsucht nach ihm, ehe die Ferne in Stille und die Stille in ewiges Schweigen überging. Spannend soll die Anfangszeit mit einem Therapeutenkollegen gewesen sein. »Was war das Spannende daran?«, frage ich. »Wir hatten großartigen Sex.« »Aha«, erwidere ich möglichst leidenschaftslos. Großartiger Sex steht bei mir unter weitaus größerem Heuchelei-Generalverdacht als glücklich verheiratet. Aber sie hatten mitunter auch gute Gespräche. Es krankte nur zunehmend an der Themenauswahl. Was er daheim seiner Frau erzählte, war ihr egal. Doch was er ihr bei ihren Dates über seine Familie erzählte, das wollte sie irgendwann nicht mehr hören. Dann gab es noch einen gewissen Bernd, den sie beim Paris-Marathon kennengelernt hatte. In der Liebe erwies er sich freilich als Meister der Kurzstrecke. Und dann noch Louis, sagt sie. Was war da die Verbindung, frage ich. Ein Theaterabonnement, erwidert sie. Na bitte, sage ich. Gemeinsame Kultur ist oft die solidere Basis als vermeintlich großartiger Sex. Was war das Problem? Er ist einfach schon zu alt auf die Welt gekommen, sagt sie. Und er ist eben auch in ihrem Beisein nicht jünger geworden, obwohl sie sich bis zuletzt aufopfernd darum bemühte. Gab es noch wen, frage ich. Ja, Dominik. Beim zweiten I seines Namens geht sie mit der Stimme bereits herunter. Und? An die Zeit mit ihm kann ich mich nur noch dunkel erinnern. Es war Winter. Scheint eine klassische Novemberbeziehung gewesen zu sein, die über die finsteren Monate auf Eis gelegt wurde und im März dahinschmolz, als man sie aufzutauen versuchte. Schlussendlich gab es noch einen gewissen, aber dieser Name fällt ihr leider beim besten Willen nicht mehr ein. Inzwischen habe ich es aufgegeben. Was? Den Glauben an die Möglichkeit einer dauerhaften Beziehung mit Ehemann und Kindern und allem drumherum. Sie lächelt. Variante 2, halbironisch. Ein Mundwinkel gehoben, der andere gesenkt. Ihre Lippen zeichnen eine Wellenlinie, ein Auf und Ab an Freude und Traurigkeit. Ich darf es mir aussuchen. Und Ihr Freund in München? Welcher Freund? Den Sie besuchen. Ah, der. Lächeln 2. Was ist mit ihm? Erzähle ich Ihnen vielleicht später. Und was erzählen Sie mir jetzt? Gar nichts. Ich möchte Sie lieber etwas fragen. Muss das sein? Ja. Aber bitte nichts Persönliches. Sehr persönlich ist es nicht, das verspreche ich. Okay. Sind Sie auch hungrig? Wirklich eine originelle Frage. Darauf wäre ich nie gekommen. Bin ich hungrig? Doch, ich denke ja. Soll ich uns etwas vom Speisewagen holen? Das wäre nett. Da sage ich nicht nein. Ein Sandwich? Ja, gern. Welches? Egal. Käse? Ja, gern. Oder Ei? Auch gut. Oder lieber Schinken? Was Sie kriegen. Ich entscheide, was ich kriegen kann. Sie lächelt. Es ist Variante 1, Ihr Hauptlächeln. Große Strahlkraft verteilt sich von den Augen ausgehend über das gesamte Gesicht. Kein Anflug von Ironie, volle Überzeugung. Ihre Worte soeben können es nicht besser belegen und für mich besteht kein Zweifel daran. Sie entscheidet, was sie kriegen kann. Wels. Wenn sie zurückkommt, werde ich sie fragen, wie sie heißt. Was den Vornamen betrifft, tippe ich auf einen Klassiker, wahrscheinlich Anna oder Hanna. Maria wäre zu heilig für sie, für Petra oder Doris ist sie noch zu jung, für Leni, Emily und Sophie schon zu alt. Anna, ja. Wahrscheinlich heißt sie Anna. Ob ich ihr das Du-Wort anbieten werde, lasse ich noch offen. Ich scheue diesen Vorgang. Jede Form des Du-Wort-Antrags wandelt nämlich auf dem schmalen Grat der unwillkürlichen Zwangsbeglückung. Oft strecken einem Menschen, deren Nachnamen man nicht kennt oder gerade vergessen will, aus dem Nichts die Hand entgegen und sagen, ich bin übrigens der Johann, der Martin, der Bruder Jakob, das Fräulein Trude, die Manu, die Lieselotte. Du kannst aber gerne Liese oder Lotte oder Lotti sagen, wenn dir das besser gefällt. Da heißt es, die Contenance zu bewahren und zu erwidern, sehr erfreut und was mich betrifft, bleiben wir gern bei Dr. Müller. Aber egal. Ich vergegenwärtige mir übrigens gerade die Haltestelle Wels. Nein, mir fällt nichts Lustiges ein. Man assoziiert Welser Messe, Welser Volksfest und Welser Möst, den Dirigenten, der schon nichts mehr mit Wels zu tun hat. Also schließen wir das Kapitel ab. Ich greife in meinen Rucksack und ziehe die Unterlagen für meine Terminvorbereitung heraus. Aber nur bis zur Hälfte, denn im Hintergrund taucht bereits die Silhouette dieser außergewöhnlichen Frau auf, der das Kunststück gelingt, sich für meine Liebe zu interessieren, aber nicht für meine Bücher. Bitte sehr, Schinken, Käse, Ei, sagt sie und überreicht mir einen Festmeter Baguette. Ich habe einen 10-Euro-Schein auf das Zugfensterpult gelegt, den sie mit Verachtung zurück zu mir hinüberschiebt. Sie dürfen mich dann später auf ein Glas Wein einladen, sagt sie, Lächeln 1. Zur Erinnerung, sie entscheidet, was sie kriegen kann. Würde mir mein Realitätssinn nicht im Wege stehen, könnte ich meinen, sie hätte etwas mit mir vor. Kurz überlege ich, meine Terminunterlagen doch noch hervorzukramen, um mich dahinter zu verstecken. Aber dabei liefe ich Gefahr, postwendend auf sie angesprochen zu werden. Was studieren Sie denn da so angeregt, Herr Brünhofer, wenn ich fragen darf? Nein, das darf sie nicht, denn ich will es ihr jetzt wirklich nicht erklären. Sie hat aber ohnehin bereits ein himmelblau umhülltes X-Large-Smartphone aus der Handtasche gezogen. Sie ist eben offenbar auch nur ein Mensch. Mein schräg gegenüber dürfte ein harmloser Fall sein. Von Suchtverhalten keine Spur. Sie wischt mit elegantem Schwung ihres Zeigefingers ein paar Mal gelangweilt über das Display, tippt lustlos ein paar Befehle ein, runzelt einmal die Stirn, lässt einige Male ein je hauchdünnes Lächeln, Variante 4, andere hätten stattdessen gegähnt, über ihre Lippen huschen. Das war's dann aber auch. Schon lässt sie das Handy in ihre Tasche gleiten und hebt den Kopf in meine Richtung. Sie haben also bereits 15 Romane geschrieben, sehe ich. Ich überspiele meine tiefe Betroffenheit und sage, mit den Jahren kommt einiges zusammen. Ihr letztes Buch war Tanz im Eis. Ja, guter Titel. Danke, ist vom Verlag. Klingt wie ganz in Weiß. Ja, das war eines der Argumente vom Verlag. Ist aber schon eine Weile her. Was? dass das Buch erschienen ist. 13 Jahre. Wirklich. Wahnsinn. Wie die Zeit vergeht. Und wenn sie mich jetzt fragt, warum ich 13 Jahre keinen Roman geschrieben habe, dann ist mir alles egal. Dann kriegt sie, gut Ding braucht Weile. Oder kommt Zeit, kommt Buch. Und sie zögert. Sagen Sie ruhig, erwidere ich. Ihre Frau heißt Regina. Ich staune über ihre Interessensgebiete. Sie lächelt. Lächeln Variante 5. Zugekniffene Augen, leicht gerümpfte Nase, Schulmädchenstreich. Ja, ich weiß. Regina Brünhofer. Sehr schön, sagt sie. Danke, ich werde sie ausrichten. Idealer Zeitpunkt. Und wie heißen Sie? Ich? Sie hat schon wieder ihren inszenierten, ach, das ist doch nicht so interessant, Blick aufgesetzt, schwenkt aber rechtzeitig um. Ich habe einen sehr komplizierten Namen. Ja, und zwar Katrin Meyer. Kompliziert? Frage ich. Versuchen Sie einmal, meinen Namen zu schreiben. Sie sind ein berühmter Schriftsteller, aber Sie werden kläglich scheitern. Wie schreibt man Sie, frage ich. Wie würden Sie mich schreiben? Katrin mit K und TH. Zwei Fehler, sagt sie. Und zwar, zuerst mein Nachname. Ich tippe auf Meyer mit AI. Falsch. Meyer mit A und Y. Falsch. Meyer. M-E-Y-E-R. Falsch. Dann Meyer mit EI. Falsch. Machen Sie das bei Ihren Amtswegen auch so? Frage ich. Was? Dass Sie die Schalterbeamten raten lassen? Lenken Sie nicht ab. Also, wie schreibt man mich? Mir fällt nichts mehr ein. Probieren Sie es ohne E vor dem R. Ach so, klar. Also M-A-I-R. Falsch. Dann M-A-Y-R. Falsch, mit E. Also M-E-I-R. Falsch. Dann bleibt nur noch M-E-Y-R. Richtig. Sie haben es im letzten Versuch geschafft. Herzliche Gratulation. Und Ihr Vorname? Ich verkürze es. Weder Katrin mit K und TH, noch Katrin mit K, TH und stummem E am Schluss, noch Katrin mit K und ohne H. Dann Katrin mit C, TH und stummem E am Schluss. Weder Katrin mit C, TH und E am Schluss, noch Katrin mit C und TH, noch Katrin mit C ohne H und mit E am Schluss, sondern Katrin. C-A-T-R-I-N. Ich heiße Katrin Meyer. So einfach und doch so schwierig. Sie hat sich gut auf den Punkt gebracht. Sehr schön, sage ich. Beherzt beiße ich noch einmal in mein niemals enden wollendes Baguette. Wortspielereien machen mir immer gute Stimmung. Das war schon so, als ich zum Scrabble noch Ribieselwein getrunken habe. Ich bin also die Katrin, verkündet sie feierlich. Sehr erfreut und ich bin der... Ich strecke ihr langsam und vorsichtig die Hand entgegen. Eduard? Ich darf tatsächlich Eduard zu Ihnen sagen? Zu dir, korrigiere ich. Ja klar, zu dir. Oder Edi, schlage ich übermütig vor. Nein, Eddie geht gar nicht. Ich hatte einmal einen Freund, der hieß Eddie. Bleiben wir bei Eduard. Gut. Gut. Verschnaufpause. Schön, wenn einmal keiner etwas sagt. Keiner und keine. Stillbeschäftigung nannte man das in der Schule. Wurde inzwischen vom Internet abgelöst. Ich habe mich immer schon gerne still beschäftigt. Dabei bin ich auf meine besten Gedanken gekommen. Man braucht nämlich nicht zu glauben, dass einem die guten Gedanken zufliegen. Die muss man herbeidenken. Dazu muss man sich still mit ihnen beschäftigen. Still und ausdauernd. Das Problem, man kann sich nur Gedanken herbeidenken, die irgendwo auch schon in einem drinnen sind. Man muss sie also in seinem Innern suchen. Gerade als Schriftsteller kann es einem leicht passieren, dass man verzweifelt nach guten Gedanken sucht, die aber gar nicht in einem drinnen sind. Man sucht und sucht und sucht, aber man findet sie nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass man nie weiß, ob man die guten Gedanken nicht findet, weil sie gar nicht in einem drinnen sind oder weil sie sich einfach so verdammt gut versteckt haben. Oft sind sie zugeschüttet von anderen, qualitativ minderwertigen Gedanken, von dem ganzen Werbescheiß, der einem ständig durch den Kopf schießt, der sich oft schon in dicken Schichten über die guten Gedanken gelegt hat. Man muss die guten Gedanken also nicht nur suchen, man muss förmlich nach ihnen graben, sie erst freischaufeln. Das ist mühselige Arbeit, noch dazu reine Kopfarbeit. Und dann kommen die Physiotherapeutinnen, die Katrins dieser Welt und sagen, du solltest mehr für deinen Körper tun und vielleicht etwas weniger denken. Haha. Die Frage ist freilich auch, wie lange man den guten Gedanken Zeit gibt, sich zu zeigen, also zu beweisen, dass sie in einem drinnen sind. Eines kann ich dazu aus Erfahrung sagen. 13 Jahre sind wahrscheinlich zu viel. Natürlich kann man zu seinen Gedanken auch folgende Einstellung haben. Ich bemühe mich redlich, meine besten Gedanken herbeizudenken, aber ich werde nicht lange nach ihnen suchen. Wenn ich sie nicht bald finde, dann nehme ich eben die zweitbesten oder drittbesten oder die erstbesten, die mir in den Sinn kommen. Das hätte ich vielleicht machen sollen. Die Masse ist sowieso dankbar für jeden erstbesten Gedanken, der möglichst flach daherkommt, damit man bequem auf ihn aufspringen kann. Darum auch die Millionen Posts in den asozialen Medien jeden Tag. Aber wenn man einmal 13 Jahre auf der Suche nach seinen besten Gedanken ist, dann bringt man es schwer übers Herz, Gedanken zu nehmen, die einem schon 13 Jahre an der Oberfläche herumtanzen. Außerdem kann man ja nie wissen, ob man seinen allerbesten Gedanken nicht bereits dicht auf den Fersen ist. Ob sie nicht morgen bereits durchschimmern bis zum Sehnerv und man sie übermorgen vollständig wird freilegen können im Gehirn. Denn eines ist klar, wenn sie in einem drinnen sind, die guten Gedanken, dann leben sie und entfalten sich einmal entdeckt in voller Blüte, auch noch nach 13 Jahren. Dann muss man sie nur noch niederschreiben. Eduard?
Ja?
Ich schrecke auf, fühle mich ertappt. Habe ich geschlafen? Habe ich geschnarcht?
Eduard, weißt du, was mich interessieren würde?
Fragt Katrin.
Nein. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Wer?
Du und Regina.
Ich und meine Frau.
Ja, wie?
Warum?
Ich habe es anders ausgesprochen.
Warum? Habe ich gefragt.
Ich verstehe es nämlich wirklich nicht.
Ja, es ist mir ein Rätsel.
So etwas kann doch nicht das Erste sein, worüber man mit jemandem reden will, wenn man gerade erst per Du mit ihm geworden ist.
Also warum?
Weil es mich interessiert.
Warum interessiert es dich?
Arbeitet sie an einem Forschungsprojekt über Ehefrauen von Schriftstellern, deren Bücher sie nicht gelesen hat?
Weil ich wissen möchte, wie man sich kennenlernen muss, damit man eine halbe Ewigkeit zusammenbleibt.
Ich glaube nicht, dass wir deshalb schon eine halbe Ewigkeit zusammen sind, weil wir uns so kennengelernt haben, wie wir uns kennengelernt haben.
Bist du in deinen Büchern, wenn es um Liebe geht, auch so unromantisch?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kauft ja keiner. Da geht es sicher um einiges heißer her.
Was ich ihr jetzt nicht sage, sondern nur denke, warum soll es in unserem Zugabteil zwischen Wels und Adnang-Puchheim heiß hergehen, noch dazu unter Zuhilfenahme meiner Erinnerungen ans Kennenlernen von Regina? Aber wenn sie die Geschichte unbedingt hören will, soll sie sie kriegen. Es war bei einer Silvesterparty. Auf einer Almhütte in Tirol. Wir beide kannten uns nicht. Regina war die beste Freundin der neuen Freundin meines Freundes Wolfgang. Ich sah sie und wusste gar nichts. Außer, dass sie mir gefiel. Optisch. Sehr sogar. Außergewöhnlich. Eine Frau, bei der man hinschaut und nicht mehr wegschauen kann. Zumindest ich konnte es nicht. Das hat auch David bemerkt.
Wer war David?
Ihr Freund.
Sie hatte einen fixen Freund?
Damals war er fix. Und der war mit?
Ja,
leider.
Und du? War deine Freundin vielleicht auch dabei?
Susanne?
Nein, die war daheim. Das habe ich nur gesagt, damit sie mich so giftig anschaut, wie sie mich gerade anschaut. Jetzt die Erklärung. Wir hatten schon Wochen vorher Schluss gemacht.
Warum?
Wir hatten uns auseinandergelebt. Furchtbar abgedroschen, aber es gibt keine treffendere Formulierung. Ich habe es oft probiert in meinen Romanen.
Das kenne ich. Wie lange hat es mit Susanne gedauert? Fragt Katrin. Das Auseinanderleben? Das ging rasch. Ich meine die Beziehung. 4 Jahre. Das erste Jahr war richtig gut. Im zweiten hofften wir, dass es wieder so gut wird. Im dritten Jahr zogen wir zusammen. Im vierten Jahr zogen wir uns zurück, aber nicht gemeinsam, sondern jeder und jede für sich. Gemeinsam war nur noch die Wohnung, wo es geschah. Nun wieder zum Silvester auf der Almhütte. Wie bist du an Regina herangekommen? Über David, ihren Freund. Ich hatte keine andere Wahl. Ich musste mich mit ihm unterhalten, den ganzen Abend. Regina stand daneben und würdigte mich keines Blickes. Sie war voll auf ihre Arbeit mit David konzentriert. Sie war seine Leitstelle. Sie lenkte seine Gespräche, half ihm beim Argumentieren, nickte, wenn er länger am Wort war. Sie stand unter enormem Druck. Sie war sein Selbstwertgefühl. Wir haben viel über Bücher geredet. David und Regina hatten Kommunikationswissenschaften studiert. Sie arbeitete als Assistentin an der Uni. Er war auf Jobsuche. Ich hatte gerade meinen ersten Roman veröffentlicht, mit bescheidenem Erfolg. Aber ich war trotzdem stolz. Ich hatte das Gefühl, dass ich besser dastand als er. Obwohl er neben Regina stand. Später ging es um Musik. Ich mochte damals den frühen Britpop. David schwärmte vom Jazzrock der 70er Jahre, von Weather Report, Soft Machine und dem Mahavishnu Orchestra. Da schlief Regina ein bisschen das Gesicht ein. Ich fragte sie, was sie gern hörte. Das ging ganz in meine Richtung. The Smith, Blur, The Verve, Pulp. Und außerdem ihre absolute Lieblingsband, die musste sie mir zuflüstern, die war nicht für Davids Ohren bestimmt. The Beautiful South. Das war unser erstes Geheimnis. Und weiter? Fragt Katrin. Nichts weiter. Habt ihr getanzt? Nein, ich tanze nicht. Also was geschah zu Silvester? Ich mag ihre Ungeduld. Sie ballt sogar leicht die Fäuste. Nichts geschah. Du wolltest wissen, wie wir uns kennengelernt haben. So haben wir uns kennengelernt. Kurzer Einschub. Natürlich werde ich gleich weitererzählen. Ich merke nämlich, und das überrascht mich selbst, wie sehr ich diese Geschichte noch immer liebe. Es hat mich nur schon ewig niemand mehr danach gefragt. Anfangs haben wir uns in kurzen Intervallen gegenseitig daran erinnert, Gina und ich. Und wir haben natürlich unsere Musik gespielt, immer und immer wieder. Mit den Jahren dann seltener. Irgendwann kaum noch. Bis wir uns endgültig daran satt gehört hatten. Schade zwar, aber es gab zum Glück neue Musik, die wir beide mochten. Sie erzählte uns andere, ruhigere und etwas ernsthaftere Geschichten. Und weiter? Im darauffolgenden März gab es anlässlich Reginas Geburtstag ein großes Fest. David hatte mich eingeladen. Nein, es war nicht David, sondern Gina selbst, wie ich erst später erfuhr. Inzwischen hatte ich mich Hals über Kopf in sie verliebt. Ohne sie in der Zwischenzeit gesehen zu haben? Ja. Wie ging das? Es war nicht schwierig. Ich musste nur ihre Lieblingsbands hören und unsere Silvesterfotos anschauen. Und was geschah auf dem Fest? David war verkrampft. Er rückte keinen Millimeter von Reginas Seite. Er hatte Angst um sie. Er tat mir leid. Unsere Gespräche waren daher ein fauler Kompromiss aus dem, was ich ihr sagen wollte und dem, was ich sagen durfte, ohne David zu riskieren. Ich hielt mich also zurück und wartete auf den Höhepunkt des Abends, bis sie die Geburtstagsgeschenke auspackte. Denn mein Geschenk war besonders. Das wusste ich. Und zwar 2 Konzertkarten für The Beautiful South in Stuttgart am 9. Mai. Für sie und dich? Fragt Katrin. Nein, für sie und David. Perfide. Überhaupt nicht. David hatte eine Chance. Sollte er sie nicht nutzen? Hatte ich eine Chance. Wie hat sie reagiert? Wie ich es mir gewünscht habe. Und zwar, sie hat mich entdeckt. Hat sie sich in dich verliebt? Noch nicht in mich, aber in mein Gefühl für sie. Wir telefonierten einige Male einfach nur, um unsere Stimmen zu hören. und man konnte sich mit den ersten kleinen Steinzeit-Handys und den wuchtigen PCs, die mittlerweile in fast allen Büros herumstanden, sogar schon kurze Mitteilungen schreiben. Memos hießen sie. Da schrieben wir uns sinngemäß, ich, freust du dich schon aufs Konzert? Sie, sehr sogar, danke. Das tollste Geschenk aller Zeiten. Ich, und David? Sie, er hat noch kein Wort dazu gesagt. Ich, vielleicht muss er sich erst einhören in The Beautiful Thaus. Sie, ich glaube, es ist eine Qual für ihn. Er macht es nur mir zuliebe. Und schließlich, eine Woche vor dem Konzert, sie, ich will dir nur sagen, dass es aus ist mit David. Ich, echt? Was ist passiert? Sie, er hat mir die Mörderszene gemacht. Ich, wieso? Sie, wegen dem Konzert. Und wegen dir. Ich, wieso wegen mir? Sie, können wir einmal reden? Hast du Zeit? Ich, klar. Ich habe immer Zeit. In Klammern für dich. Sie, danke. Ich, und was ist mit dem Konzert? Sie, ich fahre trotzdem nach Stuttgart. Ich, und die zweite Karte? Sie, vielleicht finde ich noch eine Freundin. Oder ich, oder? Sie, du? Ich, ist das dein Ernst? Sie, ja. Willst du? Ich, ja. 4 Ausrufezeichen. Sie, super. 7 Ausrufezeichen. Am 9. Mai war ich mit Regina beim Konzert von The Beautiful South im Theaterhaus Stuttgart. So hat unsere Beziehung begonnen, sage ich nun im Zug von Wien nach München zu einer wohl Lichtjahre vom Glanz meiner Sternstunden entfernten, aber rührig um Annäherung bemühten Zuhörerin namens Katrin Meyer. Wie genau? Fragt sie. Was wie genau? Wie war das? Was? Das beim Konzert? Zwischen dir und ihr. Richtig. Das beim Konzert war zwischen Gina und mir. Und dort bleibt es auch. Diese Zone in meinem Gehirn ist streng geschützt, davon gebe ich keinen Millimeter frei. Gehört nur uns beiden. Auf der Bühne unsere Band, unsere Harmonie, unser Einklang, unsere Schwingungen. Ginas Gesicht im Spotlicht, wie es zum Rhythmus die Farben wechselt. Nachträgliche Hochachtung vor der Standfestigkeit meiner Beine. Ich war nämlich keineswegs schwindelfrei. Die ersten Berührungen unserer Hände. Mit der Reibungsenergie hätte man ein Fernkraftwerk antreiben können. Selbst wenn ich heute nur daran denke, ginge sich immer noch ein kräftiger Heizstrahler aus. Neugeburt, Auferstehung, Anspruch auf Unendlichkeit. Alles in unser beider innigsten Augenblicke verpackt. The beautiful South, the beautiful world. Wie feiert man die größte Eroberung seines Lebens? Mit der größten Errungenschaft der Menschheit auf dem Gebiet der Glückseligkeit. Dem Kuss. Dem ersten davon, dem Tausende folgen sollten. Schließlich schoss sie aus mir heraus, die Botschaft aller Botschaften, die Wahrheit aller Wahrheiten, weil man sie als Unwahrheit niemals über die Lippen bringen würde, die 3 Worte aller Worte. Und Gina erwiderte, ich dich auch. Beim Konzert. Zwischen dir und ihr. Wie war das? Fragt Katrin. Schön, sage ich. Ich bin ja nicht gerade bekannt dafür, coole Antworten zu geben, aber das war eine richtig coole Antwort, finde ich. Und weil es so schön war, gleich noch einmal. Schön.
Christian Berkel mit der 3. Folge aus dem Roman In einem Zug von Daniel Glattauer. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen. Das ungekürzte Hörbuch bekommen Sie als Download bei Dumont Audiobook und als MP3-CD bei der Audio Verlag. Diese Folge finden Sie 7 Tage lang im Internet bei uns, ndr.de/kultur und in unserer NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Der neue US-Verteidigungsminister Hegseth wird heute zum Antrittsbesuch bei der NATO erwartet. Der Pentagon-Chef will in Brüssel zunächst an einem Treffen der Unterstützer der Ukraine teilnehmen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Rainer Glitz.
Die westlichen Partner der Ukraine wollen über die weitere Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes beraten. Mit besonderer Spannung wird erwartet, wie der neue US-Verteidigungsminister Hegseth auftritt. Er hatte bereits angekündigt, er werde Klartext mit Freunden reden. In der EU wird befürchtet, dass die USA ihre Unterstützung für die Ukraine drastisch zurückfahren und eine Friedenslösung erzwingen könnten, aus der Russland faktisch als Sieger hervorgeht. Morgen nimmt Hegseth am Treffen der NATO-Verteidigungsminister teil. Dabei wird es voraussichtlich auch um Geld gehen. US-Präsident Trump hatte vor einigen Wochen verlangt, die NATO-Mitgliedstaaten müssten mehr Geld für Verteidigung ausgeben, nämlich 5% der Wirtschaftsleistung statt den aktuellen 2%.